Herr von Konfitz, also vielleicht können Sie einfach nochmal ausführen, was eigentlich so ein Liquidator macht und was Ihre Aufgaben sind.
Ja, gerne. Das ist eine gute Frage, weil sie, glaube ich, tatsächlich vielen nicht immer präsent ist. Das Schöne an der Rolle und der Aufgabe ist, dass sie im Aktiengesetz glasklar beschrieben ist. Das ist Paragraph 268 Aktiengesetz. Da steht das in einem Satz drin, nämlich die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen. Das beschreibt abschließend die Rolle des Abwicklers. In dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, steht nicht das Wort schnellstmöglich drin, sondern das heißt übersetzt gesagt bestmöglich. Und das ist die erste Leitlinie. Also die Aufgabe des Abwicklers ist es, die Assets bestmöglich zu verwerten.
Wenn man sich das Ganze so anhört, klingt es ja sehr ähnlich wie eine Insolvenz. Was ist da der Unterschied? Da es ein Sonderfall ist, von der Struktur her wäre gut zu erfahren, ob es da wesentliche Unterschiede gibt.
Ja, danke, dass Sie das fragen, weil tatsächlich höre ich das häufiger, dass es so ein bisschen in einen Topf geworfen wird, Liquidation und Insolvenz, und das sind zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Punkte. Bei der Partnerfonds fängt es schon damit an, dass eben überhaupt keine Insolvenzgründe vorlagen und vorliegen. Insolvenz wird ja dann oder tritt ja dann ein, wenn es einem Unternehmen so schlecht geht, dass es zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Das hat mit einer Liquidation schlicht gesagt nichts zu tun. Und das war auch bei der Partnerfonds nicht der Auslöser der Liquidation, dass es dem Unternehmen schlecht ging, sondern, wie ich vorhin gesagt habe, ganz einfach, dass die Aktionäre, dass die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten. Das heißt, der Ausgangspunkt ist schon mal ein ganz anderer. Der Liquidator, wie ich vorhin gesagt habe, arbeitet im Prinzip wie ein Vorstand. Bloß, dass sein Ziel eben nicht mehr ist, das Unternehmen weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen, sondern in die andere Richtung zu entwickeln und abzuwickeln. Also wirklich ganz grundsätzliche Trennung. Ja, es fängt ehrlich gesagt damit an, dass man erstmal darauf kommen muss, wie das genau eigentlich gehen kann. Also mir ist tatsächlich kein direkter Präzedenzfall bekannt, wie das schon mal gemacht worden ist. Da haben wir also wirklich relativ lange dran getüftelt, um diese Konstruktion herauszuarbeiten.
Auf was sind Sie besonders stolz bis jetzt im Rahmen dieser Liquidation?
Aber ich würde nicht sagen, dass ich da auf irgendwas persönlich besonders stolz bin, aber was mich freut, ist, dass wir den Aktionären bereits, wir haben 48 Millionen Euro Stand heute ausgeschüttet an die Partnerfonds-Aktionäre. Das sind ungefähr 60 Cent auf den Dollar vom Nennwert der Partnerfonds-Aktie. Das finde ich wirklich gut, dass das schon möglich gewesen ist. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den Dollar vollkriegen, dass wir also am Ende wirklich den Nennwert auch an die Aktionäre ausschütten können, werden können. Und das ist das Ziel.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag des Kapitalmarkt-Logbuchs. Mein Name ist Holger Clemens Hinz und ich leite das Kapitalmarktgeschäft bei der Quirin Privatbank. Unser Podcast, ein gemeinsames Projekt von Rödl und der Quirin Privatbank, richtet sich an Unternehmen, Finanzierer und Unternehmer rund um den Kapitalmarkt. Wir nehmen euch mit auf eine Expedition rund um Börsengänge, Unternehmensfinanzierung und Übernahmen. Dabei sprechen wir nicht über, sondern aus dem Kapitalmarkt. Heute sprechen wir über einen seltenen, aber kapitalmarktseitig spannenden Vorgang, die Liquidation einer Beteiligungsgesellschaft und die Verwertung ihrer größten Beteiligung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Partnerfonds AG und ihre Beteiligung an der BlueCap AG. Und wir reden über die Herausforderungen im Rahmen einer Liquidation. Wie verkauft man ein großes Aktienpaket, ohne den Börsenkurs zu beschädigen? Welche Verantwortung hat ein Liquidator gegenüber den Aktionären? Und wie lange darf eine Liquidation eigentlich dauern? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Henning von Kottwitz, Liquidator der Partnerfonds AG. Er ist promovierter Volljurist, begann seine Karriere bei der Boston Consulting Group und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beteiligungsbranche im deutschen Mittelstand. Dann herzlich willkommen, Herr von Kottwitz.
Guten Morgen, die Herren. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Kommen wir zur Ausgangslage. Nehmen wir uns zurück ins Jahr 2020. Was führte zur Liquidation der Partnerfonds AG?
Ja, gute Frage. Die Partnerfonds AG, muss man wissen, ist tatsächlich ein relativ spezielles Konstrukt, weil ursprünglich aus mehreren Anlagefonds als KG-Struktur entstanden, die irgendwann zu einer AG fusioniert wurden. Und das bedeutet, dass die Anleger der Partnerfonds irgendwann realisiert haben, dass sie mit ihrer Anlage in der AG eigentlich nicht besonders glücklich gewesen sind in weiten Teilen und dann mehrere Jahre gebraucht haben, um sich zu organisieren und letztlich durchzusetzen und einzuleiten, dass sie schlicht und ergreifend ihre Einlage zurückerhalten. Und das war der Auslöser dafür, dass die Aktionäre über die Hauptversammlung, über den Aufsichtsrat die Abwicklung der Gesellschaft eingeleitet haben.
Und welche Vermögenswerte standen am Anfang Ihnen als Liquidator zur Verfügung?
Zu dem Zeitpunkt, als ich dann als Vorstand bei der Partnerfonds AG, also noch vor dem Liquidationsbeschluss übernommen habe, hatte die Partnerfonds AG 8 Beteiligungen, sowohl Direktbeteiligungen als auch stille Beteiligungen und war eine ganz normale, laufende, operierende Beteiligungsgesellschaft.
Und welche Rolle spielte die Blue Cap dabei als Beteiligung?
Die Blue Cap AG war damals deutlich die größte Beteiligung im Portfolio der Partnerfonds AG und insofern auch offensichtlich das größte Thema im Rahmen einer Verwertung in der Liquidation.
War bereits damals klar, dass die Blue Cap AG eigentlich der Schlüssel auch vermögensseitig für die Verwertung werden würde?
Ja, das war in doppelter Hinsicht klar. Einmal, weil die Blue Cap, wie gesagt, die deutlich größte Beteiligung im Portfolio der Partnerfonds AG war und insofern schon da eine große Rolle spielen würde. Und es war auch von Anfang an klar, dass die Komplexität der Verwertung der Blue Cap Beteiligung sehr groß sein würde, insbesondere weil die Blue Cap als börsennotierte Aktiengesellschaft schwieriger technisch zu verwerten war in der Größenordnung als kleinere Direktbeteiligungen.
Herr von Kontwitz, jetzt sind Sie da Liquidator. Ich glaube, für unsere Hörer ist es, glaube ich, mal ganz interessant, eigentlich so zu verstehen, es ist jetzt ja auch nicht so ganz standardmäßig, dass man das so jeden Tag jetzt sieht, dass ein entsprechender Fonds liquidiert wird. Also vielleicht können Sie einfach nochmal ausführen, was eigentlich so ein Liquidator macht und was Ihre Aufgaben sind.
Ja, gerne. Das ist eine gute Frage, weil sie, glaube ich, tatsächlich vielen nicht immer präsent ist. Das Schöne an der Rolle und der Aufgabe ist, dass sie im Aktiengesetz glasklar beschrieben ist. Und das ist Paragraph 268 Aktiengesetz. Da steht das in einem Satz drin, nämlich die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen. Das beschreibt abschließend die Rolle des Abwicklers. Es gibt dann noch einen zweiten Absatz, da steht drin, dass sinngemäß, dass die Abwickler im Übrigen die gleichen Rechten und Pflichten haben wie ein Vorstand. Das heißt, praktisch gesagt ist die Rolle eines Abwicklers sehr ähnlich zu der eines Vorstands mit auch einem ähnlichen Aufgabenumfeld, aber eben einem entsprechend diesem Paragraphen glasklar umrissenen Auftrag. Technisch interessant ist, dass dieser Auftrag auch insofern wichtig ist, als er de facto die Satzung, also den Gesellschaftszweck ersetzt, weil ja eine Gesellschaft normalerweise das Ziel hat zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und so weiter. Und man, wenn ein Vorstand einfach so die Abwicklung einleiten würde, würde er potenziell die Satzung unterschreiten. Und die Liquidation und der Liquidationsbeschluss löst das auf und gibt dem Abwickler dann eben diesen sehr klaren Auftrag, die Vermögensgegenstände zu verwerten und am Ende die Liquidationsmasse an die Aktionäre auszuschütten.
Ich meine, letztendlich dienen Sie natürlich primär natürlich den Anteilseignern. Wie misst man da, also können Sie sagen, wie man da Erfolg misst? Oder gibt es da, sage ich mal, gewisse, auf der einen Seite stelle ich mir vor, die Investoren wollen ihr Geld, vielleicht auch lieber früher wie später. Auf der anderen Seite haben die vielleicht auch eine gewisse Erwartung, wie viel sie eigentlich vielleicht am Ende des Tages bekommen werden. Wie geht man damit um?
Indem man sich möglichst nah an diesen Auftrag hält, wie er beschrieben ist und wie er ausgestaltet ist für den Abwickler. In dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, steht nicht das Wort schnellstmöglich drin, sondern das heißt übersetzt gesagt bestmöglich. Und das ist die erste Leitlinie. Also die Aufgabe des Abwicklers ist es, die Assets bestmöglich zu verwerten. Allerdings ist auch ganz klar, so wie Sie es auch gefragt haben, dass bestmöglich nicht irgendwann heißt, sondern dass das irgendwo auch eine Funktion aus Wert und Zeit ist und dass natürlich das Ziel sein muss, auch so bald wie möglich zu verwerten. Und das ist auch ganz klar auch für mich eine Leitlinie, aber bestmöglich steht vorne. Und Sie haben zu Recht gefragt, dass die Aktionäre, die Anleger natürlich am Ende des Tages Ausschüttungen möchten und erwarten. Das Konstrukt der Liquidation sieht eigentlich vor, dass die ganzen Liquidationstätigkeiten umgesetzt werden und am Ende ausgeschüttet wird. Das kann im Extremfall relativ lange dauern und das ist dann offensichtlich unbefriedigend für die Anleger. Und deswegen habe ich bei der Partnerfonds auch sehr früh versucht, alle bereits realisierten Mittel an die Aktionäre auszuschütten. Wir haben auch Stand heute bereits einen substanziellen Teil der ursprünglichen Anlage an die Aktionäre vorab ausgeschüttet. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Und so passt es dann zusammen, dass man sowohl den klaren Auftrag bestmöglich zu verwerten nach vorne stellt, aber trotzdem dafür sorgt, dass die Aktionäre so bald wie möglich, so viel wie möglich Geld schon ausgeschüttet bekommen.
Gab es da zu Beginn eine zeitliche Vorstellung, wie lange das dauern könnte? oder Erwartungen diesbezüglich?
Also explizit gab es die nicht in der Diskussion. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wahrscheinlich die meisten Beteiligten sich gedacht haben, dass das schneller geht, als es bisher gedauert hat. Aber wieder einige Maßnahmen konnten wir sehr zügig umsetzen. Und wie gesagt, die Aktionäre haben inzwischen auch schon substanziellen Teil ausgeschüttet bekommen. Letztlich wird die Dauer der Liquidation einer solchen Gesellschaft durch zwei große Teile bestimmt. Der eine ist der kommerzielle, wirtschaftliche Teil, die Verwertung der Beteiligungen. Das kann schneller gehen oder langsamer gehen, hängt ehrlich gesagt auch stark vom konjunkturellen Umfeld ab. Und wir wissen alle, dass die letzten 5 Jahre kein optimales Umfeld waren, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, um Assets unter einer Liquidation bestmöglich zu verwerten. Und das hat sicherlich einige Schritte auch erschwert und verlangsamt. Aber das Zweite, was man nicht vergessen darf, ist, dass man komplett Steuerprüfungen, Betriebsprüfungen und so weiter alles abwickeln muss für die gesamte Gruppe. Und das sind Prozesse, wo man mit den Finanzbehörden teilweise zu tun hat, die man einfach zeitlich nicht komplett steuern kann und die letztlich die Gesamtdauer der Liquidation bestimmen, jenseits der eigentlichen wirtschaftlichen Themen, die so auf der Hand liegen.
Wenn man sich das Ganze so anhört, klingt es ja sehr ähnlich wie eine Insolvenz. Was ist da der Unterschied? Also zwischen der Liquidation, ich glaube viele, da es ein Sonderfall ist, von der Struktur her, wäre gut zu erfahren, ob es da wesentliche Unterschiede gibt.
Ja, danke, dass Sie das fragen, weil tatsächlich höre ich das häufiger, dass es so ein bisschen in einen Topf geworfen wird, Liquidation und Insolvenz, und es sind zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Punkte. Bei der Partnerfonds fängt es schon damit an, dass eben überhaupt keine Insolvenzgründe vorlagen und vorliegen. Insolvenz tritt ja dann ein, wenn es am Unternehmen so schlecht geht, dass es zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Das ist hat mit einer Liquidation schlicht gesagt nichts zu tun, und das war auch bei der Partnerfonds nicht der Auslöser der Liquidation, dass es dem Unternehmen schlecht ging, sondern wie ich vorhin gesagt habe, ganz einfach, dass die Aktionäre, dass die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten. Das heißt, der Ausgangspunkt ist schon mal ein ganz anderer. Und entsprechend ist auch der Werkzeugkasten des Liquidators ist ein ganz anderer als des Insolvenzverwalters. Der Insolvenzverwalter hat ja spezielle Rechte, Pflichten. In einer Insolvenz gibt es ja auch bestimmte, ich möchte mal sagen, Vereinfachungstatbestände, die greifen, die bestimmte Schnitte ziehen. Das alles gibt es in der Liquidation nicht. Der Liquidator, wie ich vorhin gesagt habe, arbeitet im Prinzip wie ein Vorstand, bloß dass sein Ziel eben nicht mehr ist, das Unternehmen weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen, sondern in die andere Richtung zu entwickeln und abzuwickeln. Also wirklich ganz grundsätzliche Trennung zwischen Insolvenz und Liquidation. Und gerade bei der Partnerfonds hat die Liquidation mit so etwas wie einer Insolvenz tatsächlich nichts zu tun.
Nochmal zurück zum Liquidator. Ich finde es einfach sehr spannend, diese Rolle. Was mich nochmal interessiert ist, als Liquidator, der Markt weiß ja, dass sie Liquidator sind. Hat man damit nicht automatisch einen Marktnachteil im Rahmen der Verwertung?
Ja, berechtigte Frage. Und in gewisser Weise ja. Aber damit kann man, glaube ich, sehr gut umgehen. Ich habe in allen Verwertungsgesprächen, die ich bisher geführt habe, das immer gleich vorne weggestellt, weil, wie Sie sagen, der Markt weiß es sowieso. Ja. Und ehrlich gesagt kommt man an dem Punkt zurück, dass es wichtig ist, dass dann irgendwo schnellstmöglich steht. Weil wenn, und das werde ich auch oft gefragt, wenn es jetzt eine Deadline gäbe, du musst bis zum 31.12. verkauft haben, dann wäre das sicher so, wie Sie fragen. Da das nicht so ist, stelle ich das vorne weg und sage den Leuten, ja, ich will verkaufen. Ich sage nie, ich muss verkaufen. Ich sage, ich will verkaufen. Es ist mein Auftrag zu verkaufen. Aber ich muss nicht heute verkaufen. Ich muss nicht an euch verkaufen. Und ich verkaufe nur zu einem Preis, den ich gut genug finde. Und meine Erfahrung ist, dass man das damit sehr gut auflösen kann. Natürlich ist es dann glasklar, dass man verkaufen will. Aber das gibt es ja in anderen Situationen auch, jenseits der Liquidation. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man das offensiv spielt und entsprechend erklärt und eben auch klar macht, dass es keinen zeitlichen Druck gibt, dass man das, dass das nicht zu einem Nachteil in den Verhandlungen führt.
Kommen wir zum Kern des Themas, die Bluecap-Beteiligung und deren Verwertung. Wie hoch war die Beteiligung zu Beginn, als Sie übernommen haben, und vielleicht auch anschließend an das, was Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, waren Sie auch als Liquidator in der Lage nachzuinvestieren bei einer Aktiendividende?
Genau, ich fange mit dem ersten Teil an. Also die Beteiligung der Partnerfonds an der Bluecap, als ich übernommen habe und als die Liquidationsphase anfing, war ungefähr 45%. Also ein sehr substanzieller eine sehr substanzielle Beteiligung, mit Abstand der größte Aktionär der Bluecap AG und eben auch offensichtlich eine Beteiligungsgröße, die einen deutlichen Klumpen dargestellt hat, gleichzeitig unter 50%. Also muss man auch dazu sagen, natürlich vielerlei Dimensionen, großer Stimmenblock, aber keine absolute Mehrheit. Und um Ihre zweite Frage zu beantworten, ich konnte auch nachinvestieren. Das ist natürlich primär einmal nicht Ziel der Übung der Liquidation, aber in dem vorhin zitierten Paragraphen steht tatsächlich auch drin, dass ein Liquidator auch Käufe machen darf, wenn es im Rahmen der Liquidation sinnvoll ist. Und hier gab es tatsächlich einmal den besonderen Fall, das war eine Aktiendividende, die gezahlt wurde, die wir auch machen konnten. Insofern an der Stelle nochmal den Anteil leicht erhöhen.
Das finde ich halt auch als Unterschied zwischen einer Liquidation und einem Insolvenzverwalter natürlich ganz wesentlich, dass sie halt die Firma auch während der Liquidation noch unterstützen können, auch aus den Mitteln, weil es ja eine positive Sache ist. Ich fand das vor dem Hintergrund vielleicht auch erwähnenswert.
Ja, wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu ergänzen darf, weil ich es wirklich interessant finde. Daran kann man ganz gut sehen, dass die Rolle des Liquidators durchaus immer noch unternehmerisch ist.
Richtig.
Man darf eben absolut, man dürfte sogar noch eine Add-on-Akquisition machen in einem überschaubaren Rahmen, um ein Asset verwertbarer zu machen. Ja, also man kann so ungefähr sagen, wie wenn man ein Auto verkaufen wollte, kann man noch die Winterreifen dazu kaufen, um es danach besser zu verkaufen. Das ist absolut im Rahmen der Liquidation möglich und gehört zum unternehmerischen Entscheidungsumfang des Liquidators.
Da haben wir ja eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Welche Optionen haben Sie denn für den Verkauf geprüft in der Situation?
Ja, das also alle ist die kurze Antwort, weil, wie gesagt, es war offensichtlich, dass es da keinen einfachen und direkten Weg zu gibt. Angefangen damit, die Bluecap ist eine börsennotierte Gesellschaft und insofern stellt man sich ja erstmal die Frage, verkauft doch über die Börse. Mhm. Es war von Anfang an offensichtlich, dass das nicht funktionieren würde, dass das faktisch nicht funktionieren würde. Ganz einfach, weil der Anteil der Partnerfonds so groß war, dass man das unmöglich in einem realistischen Zeitraum über die Börse hätte verkaufen können, ohne dem Kurs massiv zu schaden und damit jetzt aus Sicht der Aktionärspartnerfonds einfach auch den Verwertungserfolg zu gefährden. Also das war zu keinem Zeitpunkt ein realistisches Szenario. Deswegen war immer klar, dass es in irgendeiner Form einen M&A-Prozess dazu geben muss, eine Investorensuche geben muss, um spezifisch Investoren zu finden, die sich für diesen ja potenziell interessanten großen Anteil der Partnerfonds interessieren. Und da der Anteil so groß war, war auch sehr früh klar, dass es sowohl die Möglichkeit geben würde, es einem Investor zu verkaufen, der im Ergebnis im Zweifel dann eine dominierende Stellung bei der Bluecap angestrebt hätte, oder auch in mehreren Blöcken an Investoren, die sich für ein großes, aber nicht dominierenden Anteil an der Bluecap interessiert hätten. Die zweite Ebene, die auch immer auf dem Tisch lag, ganz einfach, weil sie auch immer wieder gefragt wurde, ist, warum schüttet ihr die Bluecap-Aktien nicht einfach an die Partnerfonds-Aktionäre aus? Das ist eine, glaube ich, eine realistische oder eine naheliegende Überlegung, die wirklich sehr oft gefragt worden ist und wo aber wiederum die kurze Antwort darauf ist, so einfach geht das einfach nicht. Also eine Sachausschüttung oder was auch immer das dann genau wäre, da haben wir wirklich alle Facetten durchgeprüft, ist in ganz, ganz vielen Varianten, an die man so denkt und die, an die gerade auch vielleicht ein Privatanleger denkt, nicht möglich, nicht zulässig oder auch vom Gesamtaufwand her nicht darstellbar. Aber das bringt uns dann letztlich zum Aktientausch, weil wir eben sehr lange über dieses Thema nachgedacht haben und letztlich doch eine Lösung gefunden haben, wie wir in einer bestimmten Konstruktion so etwas umsetzen konnten.
Ich meine, was die Bewertungsthematik angeht, für Sie die Herausforderung, vielleicht auch nochmal den Ball zurückgespielt in Bezug auf den NAV, der ja auch immer veröffentlicht wurde und bei Beteiligungsgesellschaften, also ich meine, die Bluecap ist ja jetzt kein Einzelfall, muss man auch ganz klar sagen, aber eine frappierende Diskrepanz und wie kann man das heben und wie sind Sie damit umgegangen?
Gute Frage und wie Sie gesagt haben, das ist, glaube ich, ein Thema, das die Bluecap nicht alleine, sondern das betrifft so ziemlich alle Beteiligungsgesellschaften börsennotiert, die ich kenne, groß und klein, dass es so etwas wie ein NAV gibt und einen Börsenkurs und die sind meistens nicht gleich und der Börsenkurs liegt meistens drunter. Da gibt es auch verständliche Gründe für, aber gerade bei der Bluecap gab es viele Phasen, wo dieser sogenannte Discount auf den Börsenkurs, auf den NAV sehr groß war. Und dazu gehört auch, dass bei der Bluecap, aber da ist die Bluecap auch nicht alleine, bei Small Caps in dieser Größenordnung, das Handelsvolumen so gering ist, oder so gering war, dass man sich fragen muss, inwieweit ist eigentlich der Börsenkurs an jedem beliebigen Tag ein echter Wertindikator für den Marktwert der Firma. Nicht? Bei einem DAX-Unternehmen kann man sagen, das ist irgendwie ein realistischer Marktwert. Bei einem Small Cap, wo pro Tag nur wenige tausend Aktien gehandelt werden, muss man die Frage stellen, wie realistisch das ist. Andersrum gesagt, wenn jemand versuchen würde, 10%, 15%, 20% Anteil an einer Blue Cap über die Börse zu kaufen, wäre auch das entweder nicht möglich oder der Kurs würde komplett durch die Decke gehen. Daran kann man schon sehen, dass das eine Problematik ist. Bringt mich zurück zu dem Thema, dass letztlich klar war, dass dieser Verkaufsprozess als M&A-Prozess stattfinden muss, wo letztlich jenseits von sowohl NAV auf der einen Seite als auch Börsenkurs auf der anderen Seite eine Wertdiskussion oder eine Bewertungsdiskussion stattfindet. Und so ist es auch gewesen. Also bei allen Diskussionen, die wir mit Investoren, mit Interessenten geführt haben, haben die ihre eigene Bewertung über die Blue Cap gemacht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und letztlich hat man dann irgendwo zwischen NAV und Börsenkurs losgelöst Preis- und Bewertungsverhandlungen geführt.
Also der Wunsch war eigentlich ein Kontrollaufschlag, also ich meine bei der Größe der Beteiligung.
Ja, ein Kontrollaufschlag, beziehungsweise ich komme zurück zu dem Punkt, hat man nicht einen strukturellen Nachteil als Liquidator. Wie gesagt, ich bin da immer offen eingestiegen und habe gesagt, ich muss nicht verkaufen oder muss jedenfalls nicht heute verkaufen und B, den Börsenkurs halte ich in der Hinsicht nur für begrenzt indikativ und gesagt, dass ich mir durchaus vorstelle, dass bei dieser Größenordnung ein Aufschlag rauskommen sollte und das hat auch in den Diskussionen überwiegend gefruchtet.
Kommen wir zur eigentlichen Liquidation, die ja in zwei Schritten stattgefunden hat. Die Investorensuche blieb ja nicht unerfolgreich im ersten Schritt. Wie kam der Käufer zustande?
Ja, wie eben beschrieben, wir haben tatsächlich in einer ganz normalen Investorensuche, wie bei einem sonstigen M&A-Deal auch, Investoren gesucht. In der Bandbreite zwischen welchen, die möglicherweise den ganzen Block übernehmen würden oder einen Teil davon. Und eine spannende Frage ist natürlich, wer sind potenzielle Investoren, die sich für die Blue Cap interessieren könnten? Und da gibt es zwei relativ offensichtliche Gruppen. Das eine sind Anlagevehikel, die letztlich eine Börsennotierung suchen. Das sind dann die, die potenziell die dominierende Rolle suchen würden, die Übernahme suchen würden und entsprechend den ganzen Block nehmen würden. Solche Interessenten gab es auch. Wir haben da auch fortgeschrittene Gespräche geführt. Aber das war der Zeitpunkt, als dann Russland beschloss, die Ukraine zu überfallen, was dann doch bei einigen Investoren zur Pause bei Investitionstätigkeiten geführt hat. Und die zweite Gruppe sind relativ offensichtlich Familien, Family Offices, Privatanleger, die nicht über eigene Managementstrukturen verfügen. Also sprich nicht professionelle Family Offices, weil die haben de facto selber eine Struktur wie die Blue Cap, sondern solche, die das nicht haben. Und denen kann die Blue Cap eigentlich so eine Art ausgelagertes Family Office bieten. Und da gab es immer wieder Kandidaten, die sich dann genau für das interessiert haben. Und das ist dann auch letztlich der Käufer geworden in so einer Struktur, der seinerseits ein Anlageobjekt gesucht hat in der Art. Und das eben dann auch bei der Blue Cap von der Partnerfonds zur Verfügung stand.
Wenn man da drauf blickt, haben Sie ja dann auch nicht die Mehrheit abgegeben, sondern es war ja ein geringerer Anteil. Was war die Überlegung dahinter?
Ehrlich gesagt war die Überlegung dahinter schlicht das, was dieser Investor gesucht hat und bereit war zu nehmen. Aus meiner Sicht wäre es natürlich, hätte der so viel nehmen können, wie er wollte. Es waren immerhin absolute 15% an der Blue Cap. Das war zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Drittel unserer Beteiligung. Also ein substanzieller Schritt nach vorne, was jetzt meine Rolle als Abwickler bei der Partnerfonds betrifft, zu einem guten Kurs nebenbei. Und insofern war das ein sehr positives Ergebnis, aber auch erst ein Teilschritt offensichtlicherweise.
Wie ist da der Preis zustande gekommen? War das auch wie Sie gesagt haben, auch im Rahmen M&A irgendwo dazwischen? Haben Sie da eine eigene Preisvorstellung vorher entwickelt?
Ja, ich habe natürlich eine eigene Preisvorstellung gehabt, was ich mir ganz einfach vorgestellt habe und auch zu dem Zeitpunkt bereits gestützt durch Angebote, die wir in der Zwischenzeit von anderen Interessenten bekommen hatten. Aber dieser Investor ist selber sehr professionell beraten worden von einem Team, die für ihn gesucht haben. Die haben ihre eigene Bewertung der Blue Cap gemacht und dann hatten wir zwei Datenpunkte und haben uns irgendwo in der Mitte getroffen.
Kommen wir vielleicht zur zweiten Phase. Ne? Der erste Phase haben wir gerade besprochen. Man hat quasi jemanden gefunden, der einen ganzen Block gekauft hat. Ende letzten Jahres gab es dann den Aktienrücktausch. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen, wie es dazu kam, warum die Struktur. Geben Sie einfach mal ein bisschen Einblick.
Ja, gerne. Also wir haben, der Hintergrund war, wir haben es eben schon angeschnitten, dass ehrlicherweise die Verwertung der Blue-Cap-Anteile sich schwierig gestaltet hat. Nicht überraschend, aber auch in dem konjunkturellen Umfeld und des gesamten Investmentmarktes war offenbar oder hat sich einfach gezeigt, dass die Verwertung nachhaltig schwierig ist und bleibt. Und gleichzeitig stand immer diese Frage im Raum, warum schüttet ihr nicht aus? Warum löst ihr das nicht irgendwo innerhalb der Gesellschaft? Ich hatte es eben schon gesagt, da gibt es viele Varianten, an die man denken kann, die letztlich nicht möglich sind. Aber wir haben dann im Zusammenspiel mit unseren Beratern, auch sehr stark unterstützt vom Aufsichtsrat der Partnerfonds in der Ideengebung, einen Weg gefunden mit dem Arbeitstitel Aktientausch, wo sich rauskristallisiert hat, dass das tatsächlich funktionieren würde, zulässig ist, umsetzbar ist und klappen kann. Und das haben wir dann ausgestaltet und natürlich auch abprüfen lassen, ob das tatsächlich auch möglich ist, inklusive Prospektabstimmung mit der BaFin und so weiter. Und dann letztlich über die Hauptversammlung der Partnerfonds diesen Prozess eingeleitet. Also es gab quasi dann einen Beschluss, der dann gleichzeitig dann auch ein Auftrag für den Abwickler wird, diesen Prozess umzusetzen. Und das haben wir dann am Ende letzten Jahres, also Ende 2025, auch in die Tat umgesetzt.
Können Sie nochmal technisch, vielleicht für die Zuhörer, einfach mal erklären, was da dabei passiert bei diesem Aktientausch?
Ja, gerne, weil das tatsächlich wichtig ist, auch für die Umsetzbarkeit. Also, das ist ein Tauschangebot an die Partnerfonds-Aktionäre, ihre Partnerfonds-Aktien zu einem definierten Kurs in Blue-Cap-Aktien zu tauschen. Das Wichtige daran ist, es ist freiwillig, also keiner muss es machen, sondern es ist ein freies Angebot, diesen Tausch zu machen. Und das haben wir entsprechend auch in dem Hauptversammlungsbeschluss so verankert, stellt sich ja die Frage der Bewertung, dass es dafür ein externes Bewertungsgutachten gab, das im Ergebnis den Tauschkurs zwischen Partnerfonds und Bluecap definiert hat und dabei natürlich sowohl die Bluecap auf der einen Seite bewertet hat, als auch die Partnerfonds oder den Rest der Partnerfonds auf der anderen Seite bewertet hat. Und dann gab es ein öffentliches Angebot. Und dieses Angebot, da stand dann ganz klar ein Tauschkurs drin, wo die Partnerfonds-Aktionäre sagen, für sich selber auswählen konnten, möchte ich das annehmen oder möchte ich das nicht annehmen. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen kompliziert, weil auch dieses Tauschangebot als solches aus zwei Schritten bestand. Weil, wenn da ja die Partnerfonds nicht komplett aus Bluecap bestand, war es also nicht möglich, dass alle Partnerfonds-Aktionäre im ersten Schritt alle ihre Partnerfonds-Aktien in Bluecap-Aktien tauschen. So viele Bluecap-Aktien gab es schlicht nicht. Und deswegen konnte sozusagen im ersten Schritt konnten die Partnerfonds-Aktionäre wählen, ob sie pro rata den ihnen zur Verfügung stehenden Anteil an Bluecap-Aktien eintauschen wollen. Und dann konnten sie darüber hinaus angeben, ob sie auch darüber hinaus weitere Aktien eintauschen würden, wenn weitere Aktien zur Verfügung stehen würden. Und so ist es am Ende des Tages auch ausgegangen, dass eben ein guter Anteil der Partnerfonds-Aktionäre knapp die Hälfte nicht getauscht haben, womit für die getauscht haben, die tauschen wollten, es möglich war, soweit ich weiß, mehr oder weniger durchgängig, ihre Aktien dann auch komplett umzutauschen von Partnerfonds-Aktien in Bluecap-Aktien.
Das heißt, Vorteil der Struktur, machbar. Sonst noch, war das jetzt so, also vielleicht gibt es bestimmte Vorteile, die Sie in der Struktur sehen, so jetzt, wo Sie durchlaufen sind?
Eine ganze Reihe von Vorteilen, ehrlich gesagt. Also einmal, wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Verwertungsmöglichkeiten der Bluecap-Aktien als solcher und auch die Frage Auswirkungen auf den Kurs. Und wir haben von Partnerfonds-Seite während dieses gesamten Prozesses immer gesagt, wir wollen, logisch aus Eigeninteresse, aber auch Interesse an der Bluecap und natürlich auch unseres Verwertungserfolges sicherstellen, dass die Verwertung des Partnerfonds-Anteils an der Bluecap-Kurs schon passiert. Es fängt damit an, dass man es nicht über die Börse verkauft. Das ist, wie gesagt, relativ offensichtlich, aber ist ja auch im eigenen Interesse, wenn man davon ausgeht, dass man nicht alles auf einmal verwertet, dass man das Asset, also die Blue Cap, zwischendurch im Wert stabil hält und da nicht den Kurs beschädigt. Und das ist etwas, was durch diesen Aktientausch definitiv erreicht werden kann und auch erreicht wurde, weil es eben komplett außerhalb der Börse stattfindet und entsprechend dieses Bewertungsgutachtens, wie sich dann rausgestellt hat, das war natürlich vorher offen, auch zu einem sehr attraktiven Kurs, was jetzt die Bewertung der Bluecap des Tauschverhältnisses der Bluecap betrifft. Das zweite ist schlicht und ergreifend, dass es überhaupt möglich ist und dass auf dem Wege die Partnerfonds-Aktionäre zu Bluecap-Aktionären werden konnten und zwar ohne dabei noch selber neues Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Also das war auch ein Vorteil dieser Struktur, dass niemand von den Partnerfonds-Aktionären, die tauschen wollten, noch irgendwie zusätzlich investieren mussten, sondern dass schlicht und ergreifend Aktie gegen Aktie getauscht wurde. Und somit eben das Interesse der einiger Partnerfondsaktionäre, vieler Partnerfondsaktionäre, ihre relativ illiquide Partnerfondsaktie in eine markthandelsfähige Blue-Cap-Aktie zu tauschen, erfüllt werden konnte.
Und was sind das so die Herausforderungen? Das hört sich ja jetzt nicht so ganz einfach an, sonst hätte man das vielleicht sofort an Tag 1 schon gemacht. Was sind so Herausforderungen, die Ihnen auf dem Weg begegnet sind?
Ja, es fängt ehrlich gesagt damit an, dass man erstmal drauf kommen muss, wie das genau eigentlich gehen kann. Also mir ist tatsächlich kein direkter Präzedenzfall bekannt, wie das schon mal gemacht worden ist. Da haben wir also wirklich relativ lange dran getüftelt, um diese Konstruktion herauszuarbeiten. Und dann ist es immer noch so, dass diese Konstruktion unter vielen Restriktionen stattfindet, inklusive ist zumindest ein vereinfachter Prospekt erforderlich, der mit der BaFin abgestimmt werden muss. Man muss die Bewertung durchführen. Und zwar, man muss die Bewertung durchführen, ohne kompletten Durchblick auf die Blue Cap zu haben. Das ist eine Herausforderung, die wir allgemein in dem Verwertungsprozess haben. Wir sprechen ja von einer börsennotierten AG. Das heißt, wir wollen etwas verkaufen, wo wir über die öffentlich verfügbaren Informationen hinaus eigentlich keine Informationen haben und auch keine Informationen bekommen können, weil wir als ein Aktionär, der verkaufen möchte, nicht anders behandelt werden dürfen von Seiten Blue Cap als jeder andere Aktionär. Also ist es da schwierig, die Bewertung zu treffen outside in. Das konnte gelöst werden. Und dann ist noch eine nicht ganz unerhebliche Herausforderung die praktische Abwicklung. Wir sprechen von über 3000 Partnerfonds-Aktionären, die teilweise sehr kleine Aktienpakete an der Partnerfonds halten. Wir sprechen von zu dem Zeitpunkt über 1 Million Blue-Cap-Aktien, die irgendwie zueinander getauscht werden müssen in einem bestimmten Tauschverhältnis. Dann gibt es im Zweifel Überschüsse, die ausgeglichen werden müssen. Und Herr Hinz war live dabei. Das ist dann auch in der Abwicklung mit den Zahlstellen und so weiter und den zig Depotbanken der Partnerfonds-Aktionäre, bei denen diese Buchungen stattfinden müssen, eine erhebliche Herausforderung. Das hat unterm Strich Wochen gedauert, bis die letzte Bank die letzte Aktie umgebucht hatte. Weil es ja teilweise, das findet ja dann auch nicht alles in Frankfurt statt, sondern in den Filialen irgendwo. Und da müssen schon ein paar Puzzleteile zusammenpassen, bis dann der ganze Prozess erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Und Sie sagten vorher, wichtig war Ihnen auch, dass das ganze Markt- und auch kursschonend passiert. Wie war der Effekt des Kapitalmarkts oder die Reaktion auf diese Aktion?
Ja, gute Frage. Es gab auch im Vorhinein gab es eine Sorge, dass es doch sehr starken Druck auf die Blue-Cap-Aktie kreieren würde, nämlich dadurch, dass einfach viele Neuaktionäre die Blue-Cap-Aktie erwerben würden, die sie eigentlich am nächsten Tag verkaufen möchten, was möglich war und möglich ist. Aber es hat sich, wir haben das vorher simuliert. Also wir haben da ein Modell gerechnet, um zu simulieren, was denn der Kurseffekt sein würde. Da kommen natürlich unterschiedliche Szenarien raus, aber in allen Szenarien hat sich gezeigt, dass es möglicherweise einen temporären Druck auf die Aktie geben würde, dass der aber bald aufgefangen wird und im Ergebnis ein positiver Effekt für die Blue Cap Aktie übrig bleibt. Und ehrlich gesagt, genauso hat es sich herausgestellt. Also man kann, wenn man jetzt die letzten 7 Monate zurückschaut auf den Kurs der Blue Cap Aktie, dann sieht man einmal, dass kurz vor dem Aktientausch es da sehr wenig Dynamik nach oben gegeben hat. Das ist nachvollziehbar, weil bekannt war, dass der Aktientausch stattfinden würde. Dann gab es unmittelbar nachdem der Aktientausch ausgeführt wurde, quasi über die Jahreswende, gab es eine Phase, wo der Kurs leicht nach unten gegangen ist. Und man konnte dann sehr schön sehen, dass immer ab einem bestimmten Wert der Kurs im Prinzip aufgefangen wurde, weil es dann wieder Käufer gab, die die Chance genutzt haben, die auf den Markt kommenden Aktien nachzukaufen. Und das hat sich dann nach wenigen Wochen stabilisiert. Und jetzt hat in den letzten Monaten es bei der Blue Cap auch eine Reihe guter Nachrichten gegeben und man hat gesehen, dass der Kurs dann auch das Potenzial hat, sehr deutlich nach oben auszuschlagen. Ich glaube, aktuell liegt die Blue Cap year to date irgendwo bei 15% plus, also eine sehr schöne Entwicklung auch auf Seiten der Blue Cap.
Und dann ja auch gut für diejenigen, die getauscht haben und jetzt direkt dran beteiligt sind.
Ja, ich glaube schon. Also diejenigen, die getauscht haben, haben eben eine marktgängige Aktie erworben mit aus meiner Sicht viel Aufwärtspotenzial. Und die nicht getauscht haben, sind nach wie vor Aktionäre der Partnerfonds AG und partizipieren weiterhin an der Liquidation, die voranschreitet. Also und das ist ja letztlich eine Entscheidung. Und das ist, ich das nochmal sagen darf, wie gesagt, das war die Frage, ob ein Aktionär den Aktientausch macht oder nicht, war eine freiwillige Entscheidung. Und das ist, hängt ja davon ab, was man persönlich für eine Perspektive hat. Ja. Ob man es besser findet, kurzfristig in eine fungible Aktie zu investieren oder ob man bei dem alten Investment dabei bleibt. Und so konnte man für beide Fraktionen sozusagen ein Angebot schaffen.
Sehr spannend.
Wenn man aus der Transaktion jetzt seine Lessons learned zieht, was war für Sie überraschend?
Ich glaube, überraschend war vor allem, dass die praktische Abwicklung noch mal komplexer ist, als man sie sich zwischendurch vorstellt. Und ich rede wirklich davon, einfach die formalen Wege mit den Banken, mit den Depots, wirklich die Aktien umzubuchen. Das hat länger gedauert, als ich es persönlich erwartet habe. Das hat unterm Strich letztlich gut funktioniert, auch ziemlich lückenlos funktioniert, aber es war relativ kompliziert und da haben auch viele Kollegen hart dran gearbeitet, dass es letztlich klappt. Der Rest des Weges hat, muss ich tatsächlich sagen, gut funktioniert, sowohl von der Abstimmung mit der BaFin, über die Prospekterstellung, über die Bewertung und auch die eigentliche Abwicklung des Aktientauschs als solcher. Ich bin sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen, mit der Resonanz auf Seiten der Partnerfonds-Aktionäre. Allein die Tatsache, dass über die Hälfte der Partnerfonds-Aktien in BlueCap-Aktien getauscht wurden, ist aus meiner Sicht eine sehr positive Resonanz der Partnerfonds-Aktionäre für diese Maßnahme, die ja doch unterm Strich eine aufwendige Maßnahme war. Ich finde gut, dass das für die BlueCap, wie wir gerade gesagt haben, und für die BlueCap-Aktie, glaube ich, ein sehr positiver Effekt gewesen ist. Was ich eben nicht gesagt habe, ist, abgesehen von der Kursentwicklung, hat sich die Aktionärsstruktur der BlueCap ja auch nochmal positiv entwickelt. Erstens, vorher war Partnerfonds immer noch der größte Aktionär der BlueCap mit 27%. Jetzt hält Partnerfonds deutlich unter 10%. Also ganz deutlich zurückgerutscht in der Aktionärstruktur der BlueCap. Gleichzeitig hat sich der Free Float, also der Streubesitz der BlueCap, nochmal deutlich erhöht, liegt jetzt bei fast 50%, auch eine gute Struktur für die BlueCap, sodass ich schon finde, dass aus verschiedenen Blickwinkeln das ein erfolgreicher Prozess war. Spannend, dass man das dann tatsächlich doch umsetzen konnte, obwohl vorher sehr viele Leute gesagt haben, das geht nicht, das kann man nicht und das ist gar nicht umsetzbar.
Ja, es ist unmöglich, aber machbar. Ne? Das ist immer wieder das Gleiche. Also ich finde bei dem Ergebnis, was ja kommuniziert wurde, besonders spannend, dass mit dem Mythos aufgeräumt werden konnte, dass Menschen, die in alternative Assets investieren, also die klassischen Nicht-Aktionäre, ja eigentlich Anführungszeichen kein Depot haben und nicht in liquide Anlagen investieren und da spricht der Verlust ihrer Aktionäre doch ein komplettes anderes Bild.
Ja. Ja, absolut. Und ich meine, die Zahlen sind ja letztlich öffentlich. Im Rahmen des Aktientausches wurden über 800.000 BlueCap-Aktien getauscht, gehandelt, damit de facto zu einem Kurs von über 26 Euro. Und für diejenigen, die Zahlen jetzt nicht im Kopf haben, der Börsenkurs lag zu dem Zeitpunkt ungefähr bei 17, 18 Euro, der NAV bei 29,30. Also sehr gute Bewertung der BlueCap und sehr hohes Volumen im Handel oder in der Transaktion mit BlueCap-Aktien.
Ja, und dann die Frage ist natürlich dann auch, verändert sich jetzt Ihre Verwertungsstrategie oder bleiben Sie konsistent in dem aus den Erfahrungen heraus?
Die Strategie ändert sich ehrlich gesagt nicht, weil das Ziel bleibt das gleiche, bestmögliche Verwertung der verbliebenen Assets und somit auch des verbliebenen Anteils an der BlueCap. Ich glaube und das sehe ich auch, dass die Verwertung jetzt mit diesem Zwischenschritt Aktientausch deutlich einfacher geworden ist, weil wir haben jetzt zwar keinen strategischen Anteil mehr, aber das wollen wir ja auch nicht, sondern wir haben jetzt statt den erwähnten 27% nur noch 9%. Und das ist einfach ein deutlich handelbarer Anteil als es zuvor der Fall gewesen ist. Ich führe ja viele Gespräche mit Investoren und Interessenten an diesem Anteil. Zuvor haben viele gesagt, ich finde das interessant, ich gucke mir das an, aber ich möchte nicht derjenige sein, der jetzt den ersten Schritt macht. Und jetzt sind die ersten Schritte sind jetzt alle gemacht und ist es deutlich naheliegender, dass entweder, und wie vorhin gesagt, wieder ein Investor jetzt die 9% nimmt oder man das jetzt nochmal in 2, 3 Tranchen aufteilt und an interessierte Parteien abgeben kann, wiederum außerhalb des Marktes. Aber die Möglichkeit, das umzusetzen, ist jetzt deutlich einfacher geworden, besser geworden nach dem Aktientausch.
Und wo stehen Sie mit der gesamten Liquidation von der Gesellschaft? Was darf man da so erwarten? Ich meine, es ist jetzt ja auch einige Jahre her, dass Sie das Amt angenommen haben, im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zugegeben. Aber sind da noch die nächsten Schritte und was ist Ihre Prognose, wie lange es in der Liquidation noch weitergeht?
Ja, also um das vorwegzunehmen, mit der Prognose halte ich mich auch auf Basis der Erfahrung sehr zurück. Aber wir sind sehr weit fortgeschritten in der Liquidation, insbesondere jetzt auch durch den Aktientausch bei der BlueCap. Bei der BlueCap sind jetzt 80% im Prinzip der ursprünglichen Beteiligung ist jetzt verwertet. Was jetzt noch übrig bleibt, ist der Restanteil an der Blue Cap sowie noch eine weitere Direktbeteiligung. Das ist die Romwell, ein sehr interessantes Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, wo M&A-Prozesse laufen und wo wir auch eine zeitnahe Verwertung anstreben, aber wieder unter der Überschrift bestmöglich und ohne Deadline. Gleichzeitig, ich hatte es vorhin erwähnt, dass eben die Dauer der Liquidation auch von sonstigen administrativen Prozessen, Finanzprozessen, Steuer, Finanzamt, Finanzverwaltung und so weiter abhängt. Und auch das ist sehr weit fortgeschritten. Wir sind mit den Betriebsprüfungen inzwischen mehr oder weniger up to date. Und sodass da auch auf der administrativen Seite inzwischen viel passiert ist, sodass ich schon zuversichtlich bin, dass wir die Liquidation jetzt zeitnah abschließen können. Ich möchte aber auch nochmal sagen, wir haben in den letzten Jahren bereits substanzielle Werte an die Aktionäre ausgeschüttet, sodass es hier nicht so ist, dass wir da jetzt erst mit starten. Es geht jetzt darum, den letzten Schritt zu gehen und dann auch den Erlös aus den letzten Verwertungen am Ende an die Aktionäre ausschütten zu können.
Abschlussfrage machen wir immer in unseren Podcasts und vor dem Hintergrund, was war die schwierigste Entscheidung im Rahmen der Liquidation?
Oh, das ist eine komplexe Frage, weil ehrlich gesagt in der Liquidation es schon eine Menge nicht einfacher Entscheidungen gibt, gerade weil man so einen klaren Auftrag und ein klares Ziel hat. Aber ich glaube, die schwierigste Entscheidung hat sich um die Verwertung einer Beteiligung gedreht namens Musik Produktiv, die Partnerfonds ursprünglich hatte, ein Musikinstrumente, Musikgerätehändler, dem es nicht besonders gut ging und wo die Möglichkeiten der Verwertung auch sehr eingeschränkt gewesen sind, ganz einfach, weil das Käuferuniversum sehr eng war und wo es aber gleichzeitig notwendig war, in kurzer Zeit eine Lösung zu finden. Das hat unterm Strich funktioniert mit einem Käufer, der genau für dieses Unternehmen gepasst hat, sodass wir das auch verwerten konnten. Aber das war, glaube ich, das, was mir am meisten Kopfschmerzen gebracht hat, zumindest für den Zeitraum, als wir dabei waren, die Lösung umzusetzen.
Auf was sind Sie besonders stolz bis jetzt im Rahmen dieser Liquidation?
Ich würde nicht sagen, dass ich da auf irgendwas persönlich besonders stolz bin, aber was mich freut ist, dass wir den Aktionären bereits, wir haben 48 Millionen Euro Stand heute ausgeschüttet an die Partnerfonds-Aktionäre. Das sind ungefähr 60 Cent auf den Dollar vom Nennwert der Partnerfonds-Aktie. Das finde ich wirklich gut, dass das schon möglich gewesen ist. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den Dollar vollkriegen, dass wir also am Ende wirklich den Nennwert auch an die Aktionäre ausschütten werden können. Das ist das Ziel.
Ja, ich glaube, da ist die Anschlussfrage relativ einfach. Was sollten Anleger daraus lernen?
Wie man immer sagt, Anleger sollten sich gut informieren, wo sie investieren. Sprich über die Produkte, über die Fonds, was auch immer es ist, mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen, genau informieren und entsprechend nur Investments eingehen, die man auch versteht.
Dann bleibt mir noch zum Schluss ganz herzlich Dank zu sagen, in unserer Podcast-Reihe dabei gewesen zu sein und wir freuen uns alle auf Feedback und sagen Tschüss.
Danke Ihnen.
Dieser Podcast enthält allgemeine Informationen zu Rechts-, Steuer- und Kapitalmarktthemen. Er stellt keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall und keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Halten oder Veräußern von Finanzinstrumenten dar. Die geäußerten Ansichten geben die persönliche Auffassung der jeweiligen Sprecher zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder.